Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Die Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Wirtschaftshistoriker Tobias Strachmann. Ist er eher Optimist, eher Pessimist? Was erwartet uns aus wirtschaftlicher Sicht in dieser Krise? Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Jawohl, positiv. Positive Vibration können wir brauchen an diesem Sonntagmorgen, wo wir über etwas diskutieren, wo wir nie gedacht haben, dass das uns widerfahren würde. Ich bin daheim übrigens in meinem Heimstudio eingerichtet von unserem Techniker Andi Niffenegger. Herzlichen Dank, darum auch die optimale Studioqualität. Bei mir im Studio, oder eben im Studio bei uns, ist der Tobias Strachmann, Wirtschaftshistoriker, der sich mit solchen Phänomenen aus wissenschaftlicher Sicht seit vielen Jahren befasst. Guten Morgen, Tobias, salut.
Guten Morgen, Roger.
Also, jetzt wollen wir zuallererst mal wissen, vergleichbar mit was ist das, was wir jetzt erleben? Vergleichbar mit Finanzkrise, Börsensturz 1987 oder gar einem grossen Börsencrash von 1929 und der folgenden Depression?
Also eigentlich mit keinem von allem, weil bei Finanzkrise, wie ja der Name sagt, ist es vor allem ein Problem von den Banken und von den Finanzmärkten. Und das ist ja da mal eher die Folge vom Ganzen. Es kann noch kommen. Aber das ist nicht die Ursache. Und das ist natürlich bei den Krisen, die du jetzt gerade erwähnt hast, ist das der Anfang gewesen.
Aber das heisst, man hat etwas absolut Unvergleichbares. Weltweit eben so eine Virusepidemie, die ein Land nach dem anderen erfasst auf unterschiedliche Art und Weise und wissen nicht, wie das wirtschaftlich gehandelt werden soll und wie lange das wird gehen.
Gut, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist keine Finanzkrise. Das Problem ist, wenn man mit anderen Pandemien vergleicht, dann muss man eigentlich fast zu der spanischen Grippe zurück. Aber das sind schon völlig andere, ist ein anderes Umfeld, zum Beispiel vom Gesundheitssystem.
Das ist 1918.
1918 genau. Und das war im Krieg gewesen noch. Das ist sowieso eine völlig andere Situation. Und also bei der Schweizer Geschichte der einzige Vergleich, wo mich überzeugt, wo man ein bisschen erahnen kann, was es ist, ist der Kriegsausbruch 1914 im Sommer. Weil dort ist man völlig unvorbereitet getroffen worden von einer vorübergehenden Zusammenklappe von der Wirtschaft. Sowohl Angebot wie Nachfrage. Also eine kurze Starre von ein paar Wochen. Und es war auch nach einer Zeit, in der man sehr viel Globalisierung hatte und Lagerhaltung und solche Sachen eigentlich eher vernachlässigt hatte.
Mhm. Ich habe einen anderen Vergleich gehört von einem anderen Wirtschaftshistoriker in Amerika. Ähnlich sei es doch jetzt, als die Welt erlebt, wie das, was Großbritannien im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Der Blitz, also Deutschland, wo die englische Städte verbombt hat. Und man hat sich müssen zusammenfinden, man hat müssen schauen, wie man mit dem umgeht. Man hat sich dem nicht genau können entgegensetzen. Man hat zwar Flabberraketen gehabt, aber es hat nicht so viel genützt. Und das hat dann natürlich auch ganz lange und schwere wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Was meinst du da dazu?
Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Also wir sind ja nicht in einem langjährigen Krieg, sondern es geht jetzt ein paar Monate und das Leben geht sicher nachher nicht genau gleich weiter. Aber wir werden schon wieder zurückkehren zu den alten Verhältnissen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt eben auf Jahre rausgelähmt sind. Und, oder im Krieg ist auch alles, die ganze Wirtschaft ist umgestellt worden auf Kriegsproduktion, Rüstung, Landesversorgung. Und das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Wir wollen ja die Strukturen behalten, schauen, dass sie nicht absterben, aber möglichst schnell wieder beatmen.
Also, bist du jetzt eher ein Optimist oder eher ein Pessimist? Weil es gibt ja verschiedenste Prognosen, die da aus den verschiedensten Kreisen auch kommen. Wo tust du dich da einreihen?
Also, man kann unterscheiden. Also jetzt für die Schweiz bin ich ziemlich optimistisch, weil oder auch für Europa, würde ich sagen, weil man doch jetzt sehr viel gemacht hat innerhalb von kürzester Zeit und das geht alles in die richtige Richtung. Also in dem Sinne, glaube ich, wird es einem nicht völlig entgleiten. Also ich glaube, man kommt dann schon klar. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, wie gross denn der Einbruch ist und wie schlimm der ist. Aber ich bin nicht pessimistisch im Sinn, dass jetzt uns alles eben aus den Händen entgleitet und wir keine Chance mehr haben und wir mit ganz hohen Sterberaten müssen rechnen. Das kann man sich nicht vorstellen.
Gut, es gibt da verschiedenste Prognosen sogar. Also, wenn man schärfere Massnahmen macht in der Schweiz, rechnen wir mit 3700 Toten in der Schweiz bis Ende Juni. Das kann man sagen, das ist schlimm, aber es ist noch nicht so katastrophal, wenn man es vergleicht jetzt mit der spanischen Grippe. Aber dort doch schauen, es gibt eigentlich zwei Modelle. Das chinesische Modell, die haben zuerst gar nichts gemacht und nachher mit der radikalsten Massnahme, die man sich vorstellen kann, über 50 Millionen Leute sind während 5-6 Wochen sind die im Lockdown gewesen, haben die das versucht einzudämmen und dort gehen jetzt die Fabriken wieder auf. Das Leben nimmt langsam wieder seinen Lauf. Die scheinen das weitgehend mindestens in der ersten Phase überwunden zu haben. In Italien anders, schrittweise, wie bei uns. Man hat zuerst ein kleines Städtchen isoliert, dann Norditalien etc. Bei uns ähnlich, eben die italienische Methode. Bei uns hat man gesagt, zuerst 1000 Leute dürfen zusammenkommen, dann 150, dann 15 und dann 5. Also wir sind ähnlich eigentlich wie die Italiener. Siehst du das nicht auch so?
Ja, sicher. Du hast ja selber gesagt, also die Chinesen haben ja, glaube ich, auch etwa 2 Monate zögert. Die ersten Meldungen, wenn ich mich recht erinnere, sind im November.
Genau, die ersten Meldungen sind, ja. Und die haben dann aber Anfang Januar haben die dann Massnahmen ergriffen, haben sogar die Amerikaner informiert. Am 3. Januar ist auch der Donald Trump informiert worden und hat dann noch etwa 1,5 Monate lang gesagt, das ist etwas, was uns gar nicht betrifft.
Ja, das war sicher ein Fehler gewesen. Aber eben, wir sind ja auch nicht schneller gewesen, obwohl wir wir haben ja nicht so einen Chef wie in Amerika und trotzdem, also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen unfair, die Kritik jetzt an allen europäischen Ländern, weil wir haben einfach keine Erfahrung und in Ostasien hat man das halt, oder SARS, aber eben, glaube 2015 war schon nochmal ein Virus gewesen, wo man sehr Angst gehabt hat. Und wir werden das nächste Mal auch im Sommer vorbereitet sein, das ist irgendwie, ja, das ist der Preis von dem, dass wir das halt nie hatten.
Aber Moment. Also es war SARS, es war MERS, das hat vor allem die Länder in Ostasien getroffen. Aber hätte man dann nicht bei uns müssen? Einfach, das muss man sagen, also die Leute, die sich mit dem ernsthaft befasst haben, die hauptberuflich mit dem sich beschäftigt haben, dass das eben auch könnte mal weltweit sein. Und auch Ebola hat man noch können eingrenzen nach einer gewissen Zeit. Wäre das nicht schon sinnvoll gewesen? Es hat ja irgendwelche Männer gegeben, wie zum Beispiel Bill Gates, der sich sehr stark mit so Sachen, Gesundheitsfragen auseinandersetzt, mit seiner Stiftung, die Milliarden und Milliarden ausgeht. Hat man da, wenn man jetzt zurückschaut, einfach nicht das zu locker genommen und hat gesagt, ja, es kann einmal irgendwie mit unserer Internetversorgung ein Problem geben, da kann irgendwie alles zusammenbrechen. Aber das hat man irgendwie nicht ganz gedacht, oder?
Ja, völlig. Aber wir sind auch völlig anders Pol gewesen. Also wir schauen uns ständig Risiken an. Eben, kommt wieder eine Finanzkrise, kommt Handelskrieg, kommt ein Konflikt, ich weiß nicht, Russland. Dann im Moment hat sich sehr die Flüchtlingskrise zugespitzt. Oder? Das ist klar, du hast nicht eine riesige Aufmerksamkeitsbreite. Du kannst nicht 10 Krisen die ganze Zeit auf dem Radar haben. Und wie gesagt, wir haben keine Erfahrung. Es ist leider so. Das ist
aber mit der Finanzkrise.
Du findest immer Leute, die das gesagt haben, die absolut recht haben. Und bei uns ist das, es hat sicher auch Leute gegeben. Sicher im medizinischen Bereich, aber man hat natürlich auf die nicht gehört, weil man gefunden hat, wir haben jetzt andere Probleme und dann schauen wir dann, wie sich das entwickelt. Und dann war es schon spät gewesen, oder? Das ist einfach sehr menschlich.
Die Frage ist, ob es bei uns spät ist, ob wir den Weg von Italien gehen. Gestern sind die Meldungen rausgekommen, 793 Menschen an einem Tag gestorben, an einem Tag. Es ist von 400 auf 600 auf 800 pro Tag. Also der Höhepunkt ist gar noch nicht erreicht und jetzt bereits schon über 5'000 Tote. Viel mehr in dem 60-Millionen-Land als in 1,4 Milliarden China. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass eine ähnliche Entwicklung, und viele Fachleute sagen, wie Italien sie erlebt, wird auch auf uns kommen. Die grosse Welle hat gar noch nicht stattgefunden.
Ja, das kann schon sein, aber das kann ich wirklich nicht beurteilen. Da komme ich nicht raus. Ich wollte nur sagen, man hat jetzt wirklich die Massnahmen gegriffen. Das geht natürlich lang jetzt, weil wir sind immer noch in der Vergangenheit. Das, was wir jetzt sehen, das sind immer noch die Fehler von der Vergangenheit, die man da muss jetzt zur Kenntnis nehmen. Aber es wird schon wirken. Und da kann man auch auf China schauen. Es hat durchaus eine Wirkung. Und jetzt hat man es gemacht. Also ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, es bringt jetzt auch nicht so viel, im Moment zurückzuschauen. Wichtig ist, dass wir, wenn es vorbei ist, nicht wieder einschlafen. Oder? Dann muss man wirklich daran angehen und eine Infrastruktur aufbauen und eine Lagerhaltung und eben auch ein System, wo man rechtzeitig reagiert. Aber da bin ich jetzt zuversichtlich. Wenn man das einmal erlebt hat, wird man beim nächsten Mal ganz anders angehen.
Aber ich schaue ja vorher, weil offenbar in China nach 2 Monaten jetzt oder 3 Monaten haben sie es können weitgehend stoppen. Und die Frage ist, bei uns hat man ja überlegt, welche Massnahmen sollen wir ergreifen, auch in Sachen Lockdown, also Ausgangsverbot und so weiter. Und hat das bis jetzt immer noch rausgeschoben. Und die Frage ist, wo ist denn der wirtschaftliche Schaden der grösste? Dort, wo man es radikal macht, runterfährt die Wirtschaft, massivst runterfährt und dann nach 2 Monaten mehr oder weniger durch ist. Oder so, wo man süferli und süferli macht und sich das Ganze dann irgendwie über eine längere Zeit kann irgendwie so weiterentwickeln.
Ja gut, also bei China muss man ja sagen, es ist vor allem die Stadt oder die Provinz, die ausgebrochen ist. Ich glaube, in Peking ist auch noch nicht normales Leben. Und gewisse Gebiete haben vielleicht auch immer noch solche Probleme. Also es ist nicht komplett ausgerottet. Und die grosse Angst ist ja dann die zweite Welle, die haben wir dann auch. Nein, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht mehr am Säuferli. Wir haben ja jetzt klar wirklich einen Wechsel gemacht. Es ist nicht vielleicht ganz chinesisch, aber es ist schon weitgehend chinesisch. Und etwas darfst du auch nicht vergessen. In China ist 80% der Wirtschaft weitergelaufen. Also das habe ich jetzt gerade von einem Manager gehört, der mit China zu tun hat. Das ist nicht so, dass alles zu war. Es ist einfach
aber das, dort, wo der Herd war, in dieser Provinz Wuhan und so, ja, dort ist es runtergefahren auf null.
Schon, aber
und darum haben wir es können irgendwie eingrenzen. Und darum der wirtschaftliche Schaden für China ist wahrscheinlich überschaubar. Die Frage ist, wie gross ist er? Über das müssen wir reden jetzt. Aber vor allem möchte ich auch noch mit dir diskutieren, die Massnahmen, die bis jetzt ergriffen worden sind in der Schweiz oder angekündigt worden sind. Machen wir zwischendrin Musik. Und als nächster Titel Andy Newman, It's Money That Matters.
Of all of the people that
It's Money That Matters in the USA, singt Randy Newman, und natürlich nicht nur dort, sondern auch bei uns. Man überlegt sich mit Geld, mit viel Geld, das Ganze irgendwie einzugrenzen. In Amerika macht man das, was man bis jetzt ein bisschen, fast ein bisschen salopp als Helikoptergeld bezeichnet hat. Man tut den Leuten Geld schicken oder will das, 1200 Dollar pro Person bis zu einer gewissen Einkommensgrenze und dann 500 noch pro Kind. Frage ich jetzt dich, Tobias, was sagst du da dazu?
Ja, ist keine gute Massnahme in dem Sinn, dass es ein bisschen nach Verzweiflung schmeckt. Oder, das hat aber damit zu tun, dass Amerika hat keine Kurzarbeitsentschädigung hat. Das heisst, die Firmen haben jetzt sofort angefangen, die Leute zu entlassen. Und die Arbeitslosenkasse generell in Amerika ist sehr schlecht. Das heisst, das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, die du noch hast, dass einigermaßen die Leute über die Runden kommen, aber es ist jetzt im Sinn von einer Wirtschaftsstützung natürlich nicht gut. Oder?
Lange kann denn das wirken, die 1200 Dollar? Das muss man ja wahrscheinlich jeden Monat machen.
Ja, natürlich, oder? Das muss man die ganze Zeit erneuern. Ja. Und es ist vielleicht das noch, es ist noch nicht Helikopter-Money. Helikopter-Money wäre, wenn die Zentralbank, also wenn das FED einfach wirklich die Noten würde drücken und das direkt den Leuten in die Hand geben würde. Und vorläufig
läuft... Ja, aber faktisch ist doch das Gleiche.
Nein, ist nicht das Gleiche. Es läuft schon noch immer noch über den Finanzhaushalt, über höhere Schulden. Klar, hinten dran ist schon irgendwie die Zentralbank, aber Helikopter-Money ist ja eben wirklich, du fährst mit einem Helikopter über die Bevölkerung und rührst Geld ab. Und das ist schon nicht. Das ist wirklich, es ist wie ein Steuergutschein jetzt, oder?
Okay, also bei uns eine andere Massnahme verkündet wurde am Freitag vom Bundesrat, vor allem vom Bundesrat Maurer. 42 Milliarden. Man hat das vor kurzem also für unglaubwürdig gehalten, hat er ein paar Mal gesagt. Und jetzt plötzlich 42 Milliarden. Und jetzt kommen schon Leute, die sagen, nein, das ist zu wenig. Zum Beispiel der ETH-Ökonom Hans Gersbach, der sagt, es braucht 100 Milliarden. Was sagt der Tobias Straumann da dazu?
Ja, also ich finde den Streit um Zahlen nicht so wichtig. Ich meine, Herr Gersbach sagt, ja, man sollte eigentlich zu viel sagen am Anfang, dann hat man eine viel bessere Wirkung, die Leute vertrauen dem Staat besser und sind dann sicher, dass es gut rauskommt.
Eben, aber ich meine, das ist doch passiert zum Beispiel, wo der Euro in die Krise kam und der Draghi gesagt hat, whatever it takes. Also genau. Wir machen so viel, genau, wie es braucht, um auf die Art und Weise Vertrauen herzustellen.
Ja, genau, das ist das Vorbild, aber das ist natürlich Geldpolitik, das ist etwas anderes. Dort kannst du wirklich nicht zu heftig sein. Bei dieser Massnahme, ich meine, es ist jetzt sowieso eine höhere Summe und man kann ja auch sagen, es gibt auch Vorteile, wenn man nicht gerade alles verspricht. Man kann ja auch sagen, wir müssen dann nachbessern und dann kann man nochmal riesen Wirkung erzielen, indem man auftritt. Also das finde ich ein bisschen Haarspalterei, ob man jetzt sagt 50 oder 100 Milliarden. Also ich sehe das Argument schon, aber ich finde das nicht entscheidend.
Vertreibt das unseren Staatshaushalt? 50 oder 100 Milliarden? Wir haben eine sehr tiefe Verschuldung, vor allem mit der Verschuldungskrise, stehen besser da als andere Länder. Prestiert das?
Ja, absolut. Da muss man wirklich keine Sorgen haben, weil erstens mal können wir uns zu Nullzins und sogar zu Negativzins verschulden auf Bundesebene. Also das ist wirklich kein Problem. Es ist nicht so, dass wir dann nächstes Jahr mehr Steuern müssen zahlen. Und zweitens, entscheidend ist ja, dass ein Teil davon auch wieder zurückgezahlt wird. Und was jetzt aber ganz wichtig ist, ist nächsten Mittwoch, oder? Was sind jetzt die genauen Bedingungen von diesen Kreditauszahlungen, die etwa 20 Millionen, also fast die Hälfte davon sind ja die Kreditauszahlungen. Das ist ganz entscheidend, wie das ausgestaltet wird. Oder wenn das nicht gut funktioniert, dann ist natürlich, spielt die Summe sowieso keine Rolle. Dann funktioniert es einfach nicht.
Also ich habe gestern mit einem Chef von einer Grossbank geredet und habe ihn genau darauf angesprochen. Und er hat mir gesagt, ja, das machen wir und unsere Leute sind parat. Das heisst ja, wie hat es der Uli Maurer gesagt, das soll unbürokratisch passieren bis 500'000 Franken. Da kann einer kommen und sagen, ich habe eine kleine Firma und so, geben Sie mir 300'000 und die Prüfung sollte innerhalb, was haben Sie gesagt, 30 Minuten passieren. So etwas hat man noch gar nie gehört, oder?
Ja, aber das finde ich natürlich völlig richtig. Oder? Es gibt ja Leute, die sagen, man müsse unbedingt prüfen, ob eine Firma das verdient hat oder nicht, die Unterstützung. Das geht nicht, das geht viel zu lang, ist auch unmöglich, also das ist unfair. Du bist ja nie ganz sicher, ob die Firma jetzt auf der Kippe ist oder nicht. Und zweitens gibt es die sagen, es muss einfach eine Subvention sein. Also das geht auch nicht, weil dann kann man nie so viel Geld ausgeben und auch dem müssen wir ja prüfen, ob jemand die Subvention richtig wirklich verdient hat. Darum finde ich das schon, also aufgesetzt ist es absolut richtig, unbürokratisch, einfach geben. Das Entscheidende sind die Rückzahlungsfristen und den Zins. Und auf wie
Zins
viel?
Zins ist noch nicht festgelegt.
Nein, auch Rückzahlungsfristen, oder? Da muss man sehr grosszügig sein. Wenn man natürlich sagt, ja, in 3 Jahren müssen wir es zurückgezahlt haben, das ist natürlich ganz schlecht, weil dann werden die Firmen die Kredite nicht in Anspruch nehmen. Aber wenn man sagt, für 10 Jahre Nullzins, dann kann man, das ist dann gut, oder?
Aber das Bankensystem ist ja runtergefahren worden, Personal ist abgebaut worden. Hast du das Gefühl, die sind in der Lage? Wir haben auch weniger Filialen im Land, oder? Es ist alles viel kleiner als noch vor 10, 15 Jahren, dass da der Ansturm überhaupt bewältigt werden kann.
Ja, ich glaube schon, man kann ja auch, eben wenn es unbürokratisch ist, dann brauchst du gar nicht so viel Zusatzpersonal. Und zum Zweiten haben wir jetzt sehr viele Leute, die nicht arbeiten können. Wir sind auch im Finanzplatz sind ja viele Leute entlassen worden, die noch so froh wären, sie könnten wieder Einsatz leisten. Notfalls kann man auch sagen, schon Pensionierte stellt man wieder an. Ich
meine, meinst du, das könnte man machen? Also, ja, oder wird das echt gemacht?
Ja, ich glaube, also, das sind eben so Schritte, die man nicht plötzlich machen muss. Ich habe auch nicht gedacht, zuerst, dass man Armee und Zivilschutz aufbieten muss. Und jetzt macht man das. Und das läuft ja gut. Oder wenn es mal in Gang kommt, läuft das gut.
Also der Staat hat ja gesagt, Bürgschaften bis 500'000 übernehmen wir. Über 500'000 müssen Banken 15% ins Risiko gehen. Also das heisst, über 500'000 werden wahrscheinlich die Banken das einfach ein bisschen genauer prüfen, oder?
Genau.
Wie sie das Gefühl haben, da könnten sie dann auch noch drankommen.
Genau, das ist, aber auch da ist wieder die Frage, oder, wie genau prüfen sie es denn? Wenn sie eben anfangen zu streng sein wegen diesen 15%, dann nützt es nichts. Also das sind dann die Details, die man genau muss anschauen muss. Und also nächsten Mittwoch ist ganz ein entscheidender Tag, weil dann in dieser Notverordnung das präzisiert wird. Also auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Risiko im Bankensystem gibt, weil sonst fangen die an zu bremsen. Oder? Plötzlich haben die da sehr viel Kredit auf den Büchern, die sie gar nicht wollen. Oder?
Also jetzt passieren Sachen, die man sich nie hat können ausdenken. Und die Frage ist natürlich, braucht es da auch eine gewisse Opfersymmetrie? Auch jetzt zum Beispiel, Banken haben ja zum Beispiel vor allem in Amerika, nachdem man da die Steuern gesenkt hat, Aktienrückkauf gemacht, haben das nicht investiert in die Unternehmen, sondern haben auf die Art und Weise Geld verbraucht, haben die Boni nicht runtergefahren und so weiter und so fort, Dividenden weiter ausgezahlt. Hast du das Gefühl, dass da auch noch irgendwie rein aus psychologischer Sicht irgendwie eine Forderung kommt, dass man zum Beispiel sagt, die Boni vom letzten Jahr, wo alles noch Friede, Feuer, Eierkuchen war und so weiter und alles wunderbar gelaufen ist, den Höchststand an der Börse gehabt, dass man sagt, die müssen jetzt irgendwie zurückgebunden werden. Einfach zum sagen, wir müssen eine gewisse Form von Opfersymmetrie haben. Meinst du, das kommt?
Ich weiß nicht, ob es kommt, aber es wäre gut. Ja, nein, es wäre gut, es wäre wichtig, dass wir, das haben wir auch bei der Finanzkrise gemacht, wahrscheinlich viel zu wenig, aber man hat ja dort gesagt, also Dividende jetzt wieder mal nicht ausgezahlt und, wobei wir jetzt ja nicht ganz können durchziehen. Boni sind ja sehr schnell wieder raufgegangen und, also, es wäre wichtig, also, fände das sehr wichtig, dass man dort gewisse Bedingungen dran knüpft und das Bankensystem geht natürlich auch zusammen. Wenn man das nicht macht, also es ist jetzt ein bisschen eine falsche Vorstellung, man sagt, ja, ohne Banken könnten wir es nicht machen. Ja, natürlich, aber wenn wir es nicht machen, dann können wir auch nicht, dann gibt es auch keine Banken mehr. Also von dem her dürfen wir ruhig gewisse Bedingungen stellen.
Aber die Banken gehen ja eigentlich nicht jetzt ein grosses Risiko ein. Eben, sie können jetzt zum Beispiel auch noch ihre Bestände an Negativzinsen, ist jetzt aufgefahren worden, also sie müssen dort weniger zahlen. Also man schaut schon, dass die Banken irgendwie entlastet werden. Dann
das ist völlig, das richtig. Ja, das ist völlig richtig. Aber eben, man kann ja dafür andere Bedingungen stellen. Und eben, also es geht, das macht mich ja nicht aus Barmherzigkeit, sondern wenn eben die grosse Gefahr ist, wenn das Bankensystem zusammenkracht, dann sind wir wieder im Modus 2008-2009 und da haben wir nochmal ein Problem am Hals und das muss man unbedingt verhindern. Aber ich glaube, man
kann
wirklich...
Aber wir haben die jetzig. Ja. Banken sind ja eigentlich besser zu wegen als damals 2008.
Ja, schon,
wir haben die Kapitalvorschriften aufgefahren.
Die sind aber nicht so
Swiss Finish hat es da geheissen, die Banken haben immer geächtet und gesagt, der Staat greift viel ein, tut uns einschränken, tut unsere Möglichkeiten beschränken. Aber das ist jetzt eigentlich im Nachhinein segensreich, oder?
Ja gut, ich bin immer für das gewesen. Oder ich finde immer noch, wir sind zu tief. Also wir sind ja bei knapp 5% Herz-Eigenkapital, wenn wir die Aktiven nicht gewichtet, oder? Es gibt ja da die Berechnungsmethode, wo man sagt, alles ist gleich. Also 5% ist nicht viel historisch. Also wir könnten eigentlich noch höher sein. Ich bin nie einer gewesen, der gesagt hat, es müsste tiefer sein.
Gut, also aber Banken, haben Sie natürlich gesagt, Bankenbossen sind da nach Bern geräufen.
Ja, das stimmt, ja.
Wir sind jetzt international, sind wir da eingeschränkt und sind in einer Konkurrenz. Reden wir über etwas anderes. Die Kurzarbeiterunterstützung, die ist ausgeweitet worden. Die genauen Details sind, glaube ich, noch nicht ganz klar. Was sagst du da dazu?
Also das beste Mittel natürlich. Eben, wie ich gesagt habe, Amerika hat das nicht. Das machen ja auch, Deutschland macht das, Österreich. Alle, die das haben, das ist das erste und das beste Mittel. Für Firmen, die Angestellte haben. Jetzt setzen wir aber noch, man hat es jetzt noch ausgeweitet auf Selbstständige. Also finde ich sehr gut. Das ist genau richtig.
Also bis 80% vom bisherigen Gehalt wird dann vom Staat übernommen, oder? Das sind, glaube ich, allein 20 Milliarden ist für das.
Das wird eine höhere Zahl sein. Ja. Das wird eine höhere Zahl sein. Und eben dort muss der Staat wahrscheinlich einen grossen Teil selber über Schulden finanzieren. Es ist sicher nicht sinnvoll, wenn man nachher Beiträge an die Arbeitslosenkasse so, also erhöht und dann wieder so saniert. Weil das sind ja Lohnabzüge. Und das ist etwas vom Gefährlichsten, was man machen kann. Wenn man die Lohnabzüge zu hoch macht, gerade für ein Exportland, dann schadet man sich selber.
Andererseits, der Konsum geht ja jetzt massiv zurück, sicher vor allem eben Investitionen für Autos und andere Sachen, grössere Sachen, Ferien und so, sowieso geht zurück. Man braucht oder man kann das Geld gar nicht mehr so richtig einsetzen wie vorher. Was hat das für Auswirkungen auf die Volkswirtschaft?
Das ist eben das grösste Problem. Also, oder bei einer Finanzkrise, da musst du einfach das Bankensystem stützen, Kurzarbeit einführen, also Entschädigungen aussprechen. Und dann kannst du mit einem Schuldenpaket kannst den Konsum wieder sehr schnell wieder ankurbeln. Der Staat kann dort zum Teil auch einspringen. Und das kann man eben nicht, oder? Und darum ist es wichtig, dass man jetzt einfach mal die Firmen am Leben erhalten. Und dann muss man schon, also das ist die schwierigste Phase, kommt ja erst. Also nach dem 19. April muss man schnell überlegen, welche Teile vom Konsumbereich kann man wieder auftun. Also nicht normal, aber man kann nicht nochmal 5 Wochen verlängern, weil dann irgendwann kannst du das nicht mehr haben. Und dann
das wird doch passieren. Also Prognosen gehen ja sogar Boris Johnson, der am Anfang, so wie die anderen Populisten, wie sie auch immer heissen, Trump, Köppel, Somme etc., die gesagt haben, das ist ja gar nichts und das wird auf magische Art und Weise wird das verschwinden, hat jetzt das Ganze auffahren müssen und hat gesagt, 12 Wochen mindestens dauert das.
Das ist
vielleicht noch optimistisch.
Ja, aber weißt, ich sage nicht, man muss zurück zur Normalität. Das geht sowieso nicht. Auch wenn du jetzt alle Geschäfte wieder auftun würdest, die Leute würden immer noch nicht einkaufen aus Angst. Oder? Aber du musst früher wieder anfangen, die Spielräume, die du hast, wieder zu nutzen. Also du musst unbedingt über das, man muss jetzt unbedingt den Firmen sagen, wir müssen über das nachdenken, wie können sie wieder auftun, ohne dass sie wieder den vollen Umsatz haben, aber dass sie doch so abgesichert sind bei der Bedienung und so weiter, dass das wieder in den Gang kommt. Also 12 Wochen halte ich für wahnsinnig lang, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Also, reden wir noch etwas anderes, was natürlich genauso wichtig ist wie es rein wirtschaftlich, nämlich das Gesundheitssystem. Und wer da betroffen ist und wie sie sollten reagieren, machen wir kurz zwischen der Musik. Ja, was habe ich da für einen Titel? When I'm 64 for the Beatles.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 3, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be all the time. And if you say the
postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. I'm forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Hoo.
When I'm 64 hat eine neue Bedeutung bekommen, dann ist man in der Risikogruppe, wie ich es bin, wie sehr viele Leute auch. Bei mir im Studio ist der Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker. Unser Gesundheitswesen, über das hat man lange diskutiert, ist immer teurer geworden. Der Anteil an den Ausgaben ist aufgegangen. Wir haben das Gefühl, wir haben dafür etwas das Beste von der Welt. Und jetzt plötzlich redet man von Engpässe. Wir haben 1000 Intensivbetten im ganzen Land. 250 könnten noch dazukommen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, auch in diesem Bereich ist man auf das nicht vorbereitet gewesen, Tobias.
Ja, absolut, das ist klar. Ja. Aber also die Lernkurve ist sehr steil. Eben, was man sicher eben auch vernachlässigt hat, ist einfach die Katastrophenvorsorge, die man über Zivilschutz, Militär immer hatte. Und man hat das, ich glaube, das ist eher, das, was man jetzt gemerkt hat, das ist doch nicht so schlecht. Auch wenn die Militärspitäler jahrzehntelang mehr oder weniger leer gewesen sind, irgendwie kann man sie gleich brauchen. Oder? Das muss man dann wieder aufbauen. Und das muss man dann aushalten, dass man die halt eine Zeit lang nicht braucht. Oder? Man sollte nicht alles
aber absparen. Das Schwierigste, so habe ich jetzt, ich habe da heute verschiedene Zeitungen gelesen, ist das, dass man zu wenig ausgebildetes Personal hat. Bei den Intensivbetten, da gibt es eine Spezialausbildung, zweijährig, und die hat man nicht. Man kann nicht irgendwelche Leute nehmen. Und in Italien, wenn man jetzt wieder dort anschaut, dort haben dann auch die Massnahmen nicht so geholfen. Dort sind schon 2200 Leute, Ärzte und Pflegepersonal sind infiziert. Also da sind doch wahnsinnige Probleme, wo man offenbar nicht richtig eingeschätzt hat.
Ja, schon, aber du kannst ja auch, also Leute auf Vorrat ausbilden, ist doch auch schwierig. Wobei, man probiert das ja, jetzt nicht gerade zwei Jahre, aber ich bin jetzt auch nicht, ich bin jetzt im Zivilschutz auch Sanitär gewesen. Also, das ist nicht keine gute Ausbildung.
Die aber, kann man brauchen?
Ja.
Hast du dich schon gemeldet?
Nein, ich bin schon lange ausgemustert worden.
Bist du aufgebaut worden?
Ja, nein, das finde ich komisch.
Jetzt
holt man
dich noch.
Die
pensioniert, hast du gesagt.
Das wäre gut, wenn man, ich bin
also erstaunt. Also Tobias,
ja, nein, ich meine nicht nur, ich bin sehr erstaunt, dass es nicht schnell gekommen ist, dass man da nicht, also dort ist wirklich eine Mobilmachung, wo man, das hat man ein bisschen verlehrt, dass man wirklich alle Leute mobil macht. Es gibt sicher, man kann die Leute sicher nicht ersetzen, aber du kannst schon gleich Arbeitsteilung, kannst du jemanden entlasten, wo sehr gut ist. Eben, man macht ja zum Teil vor dem Spital, das hat man übrigens im Notfall schon lange, fragt man zuerst mal die Leute, was sie haben, weil die Tendenz ist, dass die Leute sofort in den Notfall säckeln, wenn irgendein Kind ein bisschen hustet, jetzt, also früher, nicht jetzt. Und also da, kann man schon Sachen machen. Also, aber das kommt ja, die lernen wahnsinnig schnell.
Und, ja, aber Zeit ist ja ein Faktor. Zeit ist ein Faktor. Und dass man nicht kann testen kann, voll, eigentlich sehr viele Leute, und zwar in grosser Zahl, zwar man hat, glaube ich, jetzt 50'000 in der Schweiz getestet, aber das hat jetzt doch längere Zeit gedauert. Und dass nicht jeder, der das Gefühl hat, wirklich, er sollte getestet werden, dass er das kann machen, das hat mich auch überrascht. Also, eben, in unserem Gesundheitswesen, dass die Amerikaner da total gefloppt haben, das ist ein anderer Fall. Aber wir sollten doch da auch die Weltspitze sein.
Ja, gut, also da muss ehrlich gesagt mit jemandem reden, der das besser versteht. Ich finde, sie machen es sehr gut. Und eben, also, wenn ich denke, wie die Diskussion vor zwei Wochen war und was sie jetzt schon mobilisiert haben, da zusätzliche Ressourcen, finde ich, das ist ein Wahnsinnstempo, das man jetzt da umstellt.
Gut, also du bist natürlich, ich weiss, du bist kein Mediziner, aber du bist ein Wirtschaftshistoriker. Und wenn man jetzt redet von Triage in Spitälern, wo könnte ich kommen, wo man muss entscheiden, wer hat die besseren Überlebenschancen und wer wird behandelt und wer nicht, an was erinnert dich das, wenn du jetzt so schaust?
Na gut, das ist schon typisch für Pandemie. Das ist immer das Gleiche gewesen. Das ist ja das Problem. Du kannst dich gar nicht vorbereiten. Wenn es eine gewisse Ausbreitung hat, kommst du in das Dilemma. Das ist immer so gewesen. Das erinnert mich sehr stark an frühere Pandemien.
Ja, aber eben hat man gedacht, wir mit unserer Zivilisationsgesellschaft, die hochgerüstet ist im medizinischen Bereich, dass das je eine Fragestellung ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Nein, das haben wir uns nicht
vorgestellt.
Ja, ich auch nicht, aber das ist vielleicht wirklich ein Fehler von uns. Oder? Wir haben jetzt halt wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch keine schlimme Zeit miterlebt. Ich könnte mich jetzt nicht zurückerinnern. Und darum ist das wahrscheinlich ein Fehler, dass wir das völlig verliert haben. Und durch jetzt die Globalisierung ist jetzt plötzlich halt ein Tiermarkt in China total gefährlich. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, die beste Prävention ist natürlich, wenn China das jetzt verbietet. Oder? Ich glaube, das wollen sie schon lange, aber sie können sich nicht durchsetzen, die Regierung. Aber das müsste natürlich jetzt kommen. Ich meine, das geht nicht, dass alle 5-10 Jahre so etwas ausbricht, weil sie die Tiere nicht gut halten.
Genau, und das müssen sie natürlich, wenn sie es dann haben, dürfen sie es nicht irgendwo unter dem Deckel behalten unter irgendwelchen politischen Gesichtspunkten, um nicht schlecht in der Welt zu
stehen. Ja, weißt, also, interessant, das ist auch interessant. Ja. Man hat das Gefühl, die chinesische Regierung können überall durchregieren. Das kann sie nicht. Ich glaube, soviel ich weiss, haben die das schon lange verbieten. Aber sie schaffen es nicht, weil das gehört zu der Kultur offenbar vom Essen.
Gut, das ist heilig.
Aber die haben natürlich schon nach der letzten Seuche gewusst, dass das ein Problem ist. Und sie haben sich nicht durchsetzen. Also man darf das auch nicht überschätzen.
Haben in dem Sinne natürlich total falsch reagiert. Also ich meine, richtig vorbei wird ja das erst sein, wenn man ein Impfmittel hat und ein Heilmittel hat, um die Krankheit richtig zu bekämpfen. Und man redet jetzt da, am Anfang man redet von einem Jahr bis 18 Monaten, bis ein Impfmittel kommt. Jetzt arbeiten sie ja wahnsinnig intensiv dran an den verschiedensten Orten. Aber das ist das Entscheidende. Wie schnell gibt es Impfmittel und die Leute, die schon infiziert sind, Heilmittel, so wie man es bei HIV bekommen hat, dass man die Leute dann kann retten, bevor sie dann einfach sterben?
Ja, aber also gut, das ist klar, aber ob das lange dauert, ich glaube 6 Monate ist jetzt die optimistische Schätzung. Es ist immer noch lang, weißt du? Also jetzt wirtschaftlich. Du kannst nicht 6 Monate, das geht nicht, Ausnahmezustand 6 Monate, das geht nicht.
Man muss aber wenn sie dann hätten, das Mittel, dann müsste das dann auch noch in den unglaublichen Mengen produziert werden. Ich habe jetzt gehört, Roche da tut schon irgendwie Produktionseinheiten vorbereiten und freimachen, wenn sie so etwas hätten. Und dann müsste es auch wieder verteilt werden können, im grossen Stil.
Klar,
ja. Und man sieht ja, das ist jetzt zum Beispiel gerade in Amerika, haben da die total versagt, nur im Verteilen nur von diesen Tests und so.
Ja.
Also da müssten dann unglaubliche logistische Leistungen müssen dann erbracht werden, damit das auch schnell gemacht werden kann.
Das stimmt, aber gerade wahrscheinlich die USA, die werden dann die Armee einsetzen oder so. Die haben dort viele Ressourcen. Oder? Also da kennen sie dann nichts.
Das Geld ist in die Armee gegangen.
Ja,
700 Milliarden. Jedes Jahr hat Donald Trump gesagt, die stärkste Armee der Welt und etwa so das schlechteste Gesundheitssystem, das man sich vorstellen kann.
Ja, es ist sehr teuer und es haben nicht mal alle eine Versicherung. Das ist natürlich absurd.
Ja, noch weniger als man gedacht hat. Und er hat sogar noch Obamacare wollen abschaffen und so weiter. Also gut, reden wir über etwas anderes noch, was eigentlich wichtig ist, an dem Punkt, wo wir stehen. Wie sollen wir uns verhalten? Wir haben jetzt verschiedene Massnahmen von der Regierung. Was wir nicht haben, ist eine Ausgangssperre und setzt immer noch auf Vernunft und auf Freiwilligkeit. Nicht mich wundern, was du da dazu meinst. Machen wir zwischen deiner Musik. Pink, Mr. President.
La la la, la 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 la. Dear Mr. President, come take a walk with me.
Take a walk with me.
Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? Look me in the eye.
Mr. President, were you a lonely boy? Can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell.
Dear Mr. President, ein eindrücklicher Song von der Pink, geschrieben dazu mal für den George W. Bush und jetzt natürlich noch viel mehr Gültigkeit beim Donald Trump. Can you sleep at night, wenn du siehst, was da alles passiert? Bei mir ist der Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker. Man hat schrittweise die Massnahmen erhöht. Immer hat das Gefühl, man muss die Bevölkerung mitnehmen, bis sie realisieren, dass es ernst ist. Eben von 1000 auf 5 Leute jetzt. Und die Frage, die jetzt offen ist, ist das mit der Ausgangssperre, wo natürlich massive Massnahmen wären, vor allem auch in Bezug auf die Wirtschaft. Was sagst du, Tobias?
Also ich bin sehr froh, dass der Bundesrat das nicht gemacht hat jetzt. Ich finde, das bringt auch zu wenig jetzt zum Darstecken nochmal entscheidend einzudämmen. Also das, da bin ich sehr froh. Das ist also sehr gut, dass man, auch die Begründung war sehr gut vom Bundesrat, dass man...
Ja, aber meinst du nicht, dass es kommt, wenn jetzt die Zahlen so massiv hochgehen?
Ja, kommt nicht.
Kommt nicht. Ja. Ich bin anderer Meinung. Ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir wirklich den letzten Schritt noch machen und wirklich versuchen, die Kette irgendwie zu brechen. Weil der Daniel Koch ja vom BAG hat gesagt, er hoffe, dass in den nächsten Wochen die Kurve wird abflachen. Aber eigentlich alle Indizien gehen in die andere Richtung.
Aber das ist nicht, weil man die Ausgangssperre nicht vollständig hat, sondern es geht einfach zeitlich. Ja, nein, wirklich, das ist ein kleiner Unterschied. Ich meine, oder du musst ja auch durchheben, wenn du natürlich eine volle Sperre machst, die kannst du nicht länger als 3 Wochen durchheben. Und wir haben es jetzt auf 5 Wochen angelegt und die Leute verhalten sich immer besser und die Polizei schaut jetzt auch ein bisschen. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben.
Gut, reden wir über etwas, was langfristig da ausgelöst wird. Ich glaube, wenn das Ganze vorbei ist oder einigermaßen vorbei ist, wird unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft ein anderes sein. Wir reden jetzt von einer noch stärkeren Digitalisierung, wo sich wird Bahn brechen und auch dann natürlich Rationalisierungsmaßnahmen, die in der Arbeitswelt getroffen werden. Bist du einverstanden, Tobias?
Bin ich einverstanden, ja, dass man sicher eben einfach auch nur aus Notfallüberlegungen das Digitale viel stärker betont, das glaube ich auch, ja. Wobei eben, gell, also Digitalisierung führt nicht zu Arbeitsplatzabbau, es gibt eine Verlagerung und es ist ein weiterer technologischer Schub, der neue Berufe braucht und alte Berufe verschwinden, aber in der Summe ist es bis jetzt immer so gewesen, dass die Arbeitsplatzzahl die ist gestiegen, die ist nicht geschrumpft, also das ist bei der
genau.
Digitalisierung...
Aber die Veränderung in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, wird jetzt massiv beschleunigt durch das?
Es geht, ich glaube auch, es wird jetzt sicher schneller in die Richtung von der Digitalisierung gehen, aber andererseits auch nicht überschätzen. Man kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bildungssektor oder eben Gesundheitssektor, das kannst du nur zu einem gewissen Teil digitalisieren. Auch ein Einkaufen.
Die Vorlesungen im Internet sind. Wieso soll in Amerika noch einer $40,000 zahlen pro Semester, um in Harvard zu sein, wenn er dann die Vorlesungen gratis kann im Internet runterladen kann?
Gut, bei Vorlesungen, Standardvorlesungen, keine Frage, oder? Aber der grosse Lern...
Du machst sie auch so?
Ja, logisch, ich kann jetzt auch aufnehmen, genau. Nein, und finde das auch gut, aber die grossen Lernsachen, die laufen in den kleinen Gruppen, oder nicht in den Vorlesungen ist einfach so das Grundwissen, oder? Aber also bei meinem Fach Geschichte oder auch Ökonomie, da muss man miteinander reden und Probleme zusammen besprechen. Da lernt man viel. Das kann man nicht ersetzen durch digitale Technologie.
Aber können wir dann sagen, dass eventuell sogar positive Entwicklungen könnten beschleunigt werden und dass man noch schneller irgendwie, was soll ich sagen, sich diesen modernen Möglichkeiten bedient, die zur Verfügung stehen, inklusive Artificial Intelligence,
also ja, sicher.
Aber meine, gut, künstliche Intelligenz?
Absolut, aber das läuft sowieso, glaube ich, auch gibt eine Beschleunigung, oder? Ich meine, ich habe es jetzt bei mir gesehen, die Programme habe ich gekannt, aber gleich nie eingesetzt, jetzt kenne ich sie. Oder das ist natürlich das aber, gut, oder? Das ist
sehr großartig, gut. Gratuliere. Also noch etwas vielleicht zum Schluss, unser Verhältnis zum Ausland. Am Ende hatte ich Christoph Bloch in meiner Sendung und er hat gesagt, sehen Sie jetzt und ihr da und so, Notvorrat müssen wir haben und man hat das abgebaut und so weiter und so fort. Ich glaube, der Notvorrat ist nicht das Hauptproblem. Das Problem ist tatsächlich die Lieferketten, die man hat mit dem Ausland, die globalisierte Welt, in der wir leben, wo dann Sachen können, unterbrochen werden.
Ja, genau. Aber das schließt sich nicht aus. Ich glaube einfach generell, auch privat, wird man vielleicht wieder mehr überlegen zu sparen. Also einfach so für Sicherheit. Die Firmen, auch die kleinen Firmen, werden vielleicht wieder mehr Reserven anlegen. Der Staat wird sicher für die nächste Seuche muss er Infrastruktur aufbauen. Und bei der Lieferkette, das finde ich wahnsinnig schwierig zu sagen. Oder idealerweise würde jetzt natürlich jede Firma sagen, ich muss mich besser absichern. Ich kann nicht stark auf China ausgerichtet sein, weil das ist teuer. Oder das kann ich natürlich nur machen, wenn ich nicht der Einzige bin. Und das ist auch schwierig vorauszusehen, ob das wirklich stattfindet. Weil die Abhängigkeit von China ist ein riesen Problem, aber es ist nicht so schnell rückgängig zu machen. Bei gewissen Sachen, sagen wir, das Medikament ist klar, da muss der Staat jetzt regulieren und sagen, gewisse Sachen müssen wir im eigenen Land produzieren. Aber das ist auch teuer. Das kann er. Ja, logisch. Das ist
das kann er.
Ja, sicher.
Hier kann er jetzt einfach sagen, Roche und Novartis und wie ihr heisst und Siegfried, ihr müsst das und das machen und ihr müsst eine Lage haben. Weil eben das Just-in-Time, das ist ja die moderne Management-Methode, man hat fast keine Lager mehr, weil man halt immer gerade alles kann kommen und genau. Alles ist genau taktet. Das ist genau in solchen Situationen natürlich fast schon tödlich.
Ja, genau, aber das kostet, das muss der Staat dann auch zahlen. Das war ja früher so gewesen, früher war es ja zu fest gewesen, da war ja alles abgeschirmt gewesen, da hat das Militärdepartement sehr viele inländische Betriebe einfach finanziert und die sind nicht gute Firmen gewesen, aber die haben das einfach. Also sie sind mit der Zeit bequem geworden und haben das einfach produziert auf Halde. Das ist nicht gut, aber der Staat hat da absolut Kompetenz und Mittel. Aber es kostet natürlich, das ist klar.
Man hat ja gehört, dass Deutschland gewisse Waren, die in die Schweiz hätten kommen sollen, Masken vor allem, aber vielleicht auch andere Sachen, zurückgehalten hat. Hat ziemlich zur Aufregung gesorgt und der Parmelin hat das jetzt können irgendwie anbringen, dass wir behandelt werden wie ein EU-Land, dass man das also nicht mehr zurückhalten kann. Was bedeutet das jetzt, diese Situation, die außergewöhnliche Situation, die wir jetzt haben, für unser Verhältnis mit der EU? Gewisse, was sage ich, Rechtspolitiker, wie eben Christoph Blocher, sagen, der Nationalstaat ist wichtig, wir müssen auf den Nationalstaat schauen. Aber heisst das nicht umgekehrt? Nein, wir müssen schauen, dass wir neu mit eingebunden sind und dann nicht abgeschlossen sind.
Ja, ich glaube, die Auswirkungen sind relativ gering, weil wir haben die Diskussion führen wir ja schon lange und recht Mehrheitsverhältnisse sind klar gegen den EU-Beitritt. Ich glaube nicht, dass das kehrt.
Nein, man muss nicht einen EU-Beitritt machen, aber dass wir ein gutes Verhältnis mit der EU weiter haben und nicht irgendwie sagen, das interessiert uns jetzt einfach nicht mehr. Das wäre meiner Meinung nach die falsche Schlussfolgerung.
Das ist, ja, einverstanden, aber ich meine, weißt, also vielleicht sehen wir das anders, aber wir wollen ja ein gutes Verhältnis mit der EU. Die EU will ja unbedingt, dass wir die dynamische Rechtsübernahme wollen. Und wir wollen das nicht, wir sind ja völlig zufrieden, wir sind sehr ein guter Partner. Das ist ja das Problem. Also die EU will eine stärkere Integration. Das wollen wir nicht. Und die Mehrheit von der Bevölkerung will ein gutes Verhältnis zu der EU. Das ist, glaube ich, gar nicht.
Ja, also bist denn du jetzt das Hauptthema ist ja nicht eigentlich das. Oder? Das ist eins von den Hauptthemen, aber es ist ja vor allem die Personenfreizügigkeit. Wie siehst du das jetzt?
Ja gut, das hat sich ein bisschen gekrampft, oder? Weil der Einwanderungstempo ist ja am Anfang wahnsinnig gewesen und dann ist gerade die Abstimmung dort gekommen und dann hat der Bundesrat sehr ungeschickt reagiert und darum die Abstimmung verloren. Das ist ja jetzt eine andere Situation.
Genau, also, wow, also ist das so ein bisschen ein Stand an dem heutigen Sonntagmorgen. Du bist weiterhin, auch nach dieser Sendung, eher tendenziell Optimist, oder?
Ja klar, also du ja auch. Also ich habe das Gefühl, du bist jetzt auch nicht einer, der...
Also von mir... Nein, aber gleich. Aber es wird einfach etwas auf uns zukommen. Ich meine, jetzt habe ich 74 Jahre gelebt und die glücklichste Generation in der Menschheitsgeschichte. Ich meine, nie irgendwie eine Krise kam. Wir sind auch nicht darauf vorbereitet. Und jetzt kommt eine grosse Prüfung. Ich glaube, man weiss erst, wie gut man ist oder wie schlecht man ist in einer Krise. Und darum nehme ich das auch als persönliche Herausforderung an. Und vielleicht sollten das alle machen. Du auch.
Das ist schon klar. Nein, aber da finde ich, da ist ja wahnsinnig viel passiert. Weißt, ich finde eben auch, wir sind ja ein bisschen bequem geworden und ein bisschen zu sicher gefühlt. Aber die Leute reagieren sehr schnell. Und also, wenn ich pessimistisch bin, ist natürlich die globalen Auswirkungen. Oder? Wir haben jetzt nur über die Schweiz geredet und Europa, vielleicht noch USA. Aber es gibt so viele Länder, die haben kein Gesundheitssystem, wo im Krieg
genau, stehen. Was in Afrika passiert, in Indien, das wissen wir alles
und,
nicht.
Und das
kommt wahrscheinlich nicht gut.
Ja, und, weißt, und das schlägt natürlich dann wieder zurück. Also das hat dann weltwirtschaftliche Auswirkungen, die wir dann vielleicht nicht mehr im Griff haben. Das, also ist keine Prognose, aber das ist für mich die grosse Unbekannte. Oder die zweite Rundeneffekt, den wir jetzt gar noch nicht sehen. Wir sehen jetzt einfach mal die direkten Auswirkungen. Mit denen kommt man, glaube ich, zu Rand. Aber das hört ja nicht auf. Oder?
Danke vielmals, Tobias Straumann, an diesem Sonntagmorgen. Sehr interessant, sehr wichtig, dass man sich da über das Gedanken macht, dass man sich bewusst wird, was da abläuft. Das ist der Doppelpunkt sie. Am Mikrofon der Roger Schawinski verabschiedet sich mit dem Song von Bob Dylan. The times, they are a-changing. Guten Sonntag und alles Gute für die kommende Woche.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast as the present now.
Das ist noch so gewesen, der Doppelpunkt. Der Roger Schawinski heute im Gespräch mit dem Tobias Straumann. Nachhören, wie immer natürlich auch als Podcast über unsere Homepage oder heute Abend in der Wiederholung von 6 bis 7. Und selbstverständlich kommen auch Sie morgen wieder zu Wort bei uns. Der Roger Schawinski redet auch morgen Vormittag zwischen 11 und 12 wieder mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Nummer schon mal 0842 01 01 01. Morgen wieder Talk Radio mit dem Roger Schawinski, da bei Radio 1 zwischen 11 und 12.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.